Außereheliche Techtelmechtel und konspirativ organisierte Seitensprünge sind nach wie vor der Trennungsgrund Nummer eins, wenn Paare auseinandergehen. Das hat eine Umfrage des Deutschen Meinungsforschungsinstituts EMNIT ergeben. Wenn es um einen Seitensprung des Partners, der Partnerin geht, kennen viele keinen Spaß. Die Hälfte aller von EMNIT Befragten gab an, dass sie unverzüglich Schluss machen würden, würden sie von einem amorösen Abenteuer ihrer Partnerin, ihres Partners erfahren. Die sogenannte Untreue ist auch vor Gericht nach wie vor Scheidungsgrund Nummer eins. Birgit aus Wien, Name von der Redaktion geändert, kann das verstehen.
Ich persönlich würde eine Außenbeziehung keinesfalls ertragen. Von meinem Partner, wenn der eine Zweitbeziehung, eine andere Beziehung hätte, das wäre eine derartige, unglaubliche Kränkung. Wenn ich eine Partnerschaft führe, möchte ich die einzige, die wirkliche Beziehung sein.
Ich schwöre mir, dass du dir von ihr kein Kind wünschst. Ich weiß, ich habe kein Recht, aber schwör es mir. Schwör. Nein, hör mir nicht zu. Bitte geh, geh, geh. Adieu, geh rasch, rasch, geh, bitte geh. Es war einmal. Und es war einmal schön.
Sexuelle Untreue, der Beziehungskiller Nummer 1, ist in westlichen Gesellschaften weiter verbreitet, als man annehmen möchte. Laut Statistik betrügt jeder zweite Mensch, egal ob Mann oder Frau, seinen Partner mindestens einmal im Leben.
Fremdgehen ist die konventionellste Art, sich über Konventionen zu erheben,
wusste schon der Schriftsteller Wladimir Nabokov. Eine der Ursachen dafür scheint zu sein, der Mensch ist von seinem evolutionären Erbe her nicht zur Monogamie disponiert. Kaum etwas erregt uns Menschen so wie das Neue, nicht zuletzt in sexueller Hinsicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch monogam veranlagt ist.
Helene Klar, Scheidungsanwältin.
Warum sollte man? Es gibt so viele nette und sympathische Vertreter des anderen Geschlechts oder auch des eigenen Geschlechts. Also warum sollte man da wirklich nur auf einen abfahren? Das, glaube ich, ist so eine Anmutung, dient ja irgendwie der Sicherung der Nachkommenschaft bedeutender Männer, dass die sicher sein können, dass die Kinder nur von ihnen sind, aber mit den wirklichen Bedürfnissen der Menschen hat das gar nichts zu tun.
Ob der Mensch für monogame Zweierbeziehungen gemacht ist, das kann man eigentlich nur mit Ja und Nein beantworten.
Die Züricher Journalistin Michelle Binswanger hat sich in einem vielgelesenen Buch mit dem Thema Fremdgehen und weibliche Untreue beschäftigt.
Also als Säugetier jetzt biologisch gesehen ist der Mensch kein monogames Wesen. Da gibt es ja nur eine Affenart, die wirklich monogam lebt. Aber natürlich ist der Mensch ja sehr kulturell geprägt. Das ist nach von Kultur zu Kultur unterschieden. Was man sagen kann, ist, dass es in allen Kulturen eben verlieben sich Menschen und es gibt diese Zweierbeziehung. Aber eben wie monogam das gestaltet wird und wie lange diese Monogamie dann vorhalten soll, das ist sehr stark kulturell abhängig.
Franz X. Eder, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien, hat sich auch international einen Namen als Sexualhistoriker gemacht. Vor kurzem hat Eder im Campus Verlag ein materialreiches Buch mit dem Titel Eros, Wollust, Sünde vorgelegt, im Untertitel Sexualität in Europa von der Antike bis in die frühe Neuzeit.
Ja, bei Außenbeziehungen, da findet man auch seit der Antike eine deutliche Unterscheidung je nach den Geschlechtern. Das ist wirklich was ganz Zentrales. Muss man wirklich feststellen, dass denn die Männer immer mit den geringeren Konsequenzen zu rechnen haben. Bei Frauen hat die Sache wirklich ganz anders ausgesehen, denn bei ihnen ist es denn, weil es denn die Gefahr der Schwangerschaft gab, und eines nicht gewollten Kindes immer zu wirklich schweren Strafen gekommen, beziehungsweise hat man denn diese in Aussicht gestellt. Bei Männern hat man denn den Seitensprung meistens als eine Art Kavaliersdelikt gesehen. Bei der Frau war denn außerehelicher Geschlechtsverkehr ein Zeichen dafür, dass sie denn grundsätzlich unmoralisch gewesen ist und ihr ganzes Wesen verdorben gewesen ist.
Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt, ich liebe jeden, der mir gefällt.
Ob Frauen oder Männer, das mit der Treue bleibt auch im 21. Jahrhundert ein Problem. Die Hälfte aller Menschen wünscht sich Umfragen zufolge monogame Partnerschaften. Die andere Hälfte sucht erotische Kicks in offenen Beziehungen oder polyamoren Arrangements. Oder aber Mann bzw. Frau ist offen für prickelnde Liebschaften parallel zur Hauptpartnerschaft. Der Philosoph Franz Josef Wetz plädiert in seinem Buch »Lob der Untreue« für starke, liebevolle, stabile Beziehungen und für den diskreten Seitensprung. Wetz zitiert den Dichter Kurt Tucholsky.
»Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile, und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Was er damit sagen will ist, und er hat sicherlich recht, Monogamie mündet regelmäßig in Monotonie. Das Leben, unser Leben, und wenn wir ganz ehrlich sind, enttäuscht uns doch immer wieder, Ausnahmen mag es geben, enttäuscht unser Verlangen nach gutem Sex, nach ewiger Liebe und einer glücklichen Partnerschaft. Darum entsteht immer wieder, meine ich, ein breiter Graben zwischen der, wie ich es nenne, offiziellen Vorderbühne, auf der sich die meisten von uns treu und zufrieden und kontrolliert zeigen, und einer versteckten Hinterbühne, auf der viele ihre geheime Sehnsüchte verborgen halten, die dort schlummern und teilweise eben auch ausleben. Und im Hohlraum dazwischen blühen seit jeher Heimlichkeiten, Halbwahrheiten und Lügengeschichten. Und das hängt damit zusammen, dass eben, wenn wir mal ganz stark verliebt waren, früher oder später doch der sinnliche Taumel und die großen Gefühle eben abflauen. Geradezu machtlos müssen wir hinnehmen, wie das Kribbeln einschläft, die erotische Sensation nachlässt, die sexuelle Anziehung zum Partner abhanden kommt, wofür es ganz biologische Gründe gibt, nämlich die sogenannten Bodenstoffe, die werden halt einfach heruntergepegelt im Laufe einer Beziehung und sie tragen mit Verantwortung dafür, dass die sexuelle Anziehungskraft aufgrund großer Vertrautheit und Nähe zum Partner irgendwann sich dann verringert, so dass es dann irgendwann der Tag kommt, den wir uns so schwer eingestehen können, wo es dann fast unmöglich ist, sich noch vorzustellen, dass man einen wirklich verliebten Nachmittag mit seinem Partner auf einer lachenden Wiese verbringen wird. Das werden sicherlich viele gar nicht so zugeben wollen, aber das ist tatsächlich nachweislich ist das einfach so. Und es gibt gar keine tiefen Gründe für diesen Lustverlust.
In seinem Buch »Lob der Untreue« bricht Franz Josef Wetz eine Lanze für die gute alte Doppelmoral.
Zunächst plädiere ich nicht für den gepflegten Seitensprung. Ich stelle einfach fest, dass es ihn gibt. Und wir sollten einfach damit rechnen im Laufe des Lebens. Aber nun ist eben meine dezidierte Meinung, dass man einen Menschen aufrichtig lieben und gern haben kann und dennoch betrügen. Das hört sich nun etwas merkwürdig an. Ich bin aber der Überzeugung, dass eben nicht alle Lügen, wenn sie so bei Seitensprüngen kommt, ist unter Umständen dazu, nicht alle Lügen drücken auf alle Fälle Missachtung oder Bosheit aus. Es kann auch aus echter Zuneigung oder auch aus Sorge gelogen werden. Das hört sich alles irgendwie etwas befremdlich an, aber es lässt sich, glaube ich, sehr gut plausibilisieren. Oft wird nämlich ja geschwindelt, bei Seitensprüngen etwa, um der oder dem anderen angstvolle Unruhe oder unnötige Eifersucht zu ersparen. Belanglose Seitensprünge und leidenschaftliche Affären werden vertuscht um Familie und Partnerschaft zu schützen. Ich bin der Meinung, dass höher als die Wahrheit die Frage steht, ob und wie sich mit ihr leben lässt. Und wenn die Wahrheit schwer zu ertragen ist, dann darf man durchaus auch mal Urlaub von ihr nehmen. Also Ehrlichkeit kann sogar in einer Beziehung, obwohl es dem Trend unserer Zeit widersprechen, die ja alles auf Transparenz hinbügelt, Ehrlichkeit kann, meine ich, grausame Gefühlsroheit sein und die Wahrung eines Geheimnisses kann durchaus von Einfühlungsvermögen zeugen.
Das sieht die Züricher Journalistin Michelle Binswanger, Redakteurin des Tagesanzeigers, nicht wesentlich anders. In ihrem Buch »Fremdgehen – Ein Handbuch für Frauen« steht Binswanger interessierten Leserinnen mit Ratschlägen und Tipps zur Seite. Dem Wetzschen Diktum »Monogamie ist Monotonie« kann auch Michelle Binswanger etwas abgewinnen.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie man seine Sexualität lebt und wie sehr es einem gelingt, diese auch lebendig zu halten. Ich glaube aber tatsächlich, dass eine gewisse Monotonie unvermeidlich ist, wenn man da einfach über Jahre, Jahrzehnte immer nur mit dem gleichen Sexualpartner zusammen ist und vor allem auch das geistig irgendwie geschlossen hält. Es gibt ja viele Paare, die sich ihre Beziehung versuchen lebendig zu halten, indem sie vielleicht eben auch mit den Gedanken spielen. Manche gehen in Swingerclubs, wo sich, kann man ja dann auch nicht sagen, dass jetzt Polyamor ist oder dass die fremdgehen, aber es gibt so verschiedene Tricks, um die Sexualität halt auch in einer monogamen, geschlossenen Zweierbeziehung oder mehr oder weniger geschlossenen Zweierbeziehung lebendig zu erhalten. Aber natürlich ist das sexuelle Interesse, das lässt mit der Zeit nach. Der Mensch hat ja da verschiedene biologische Funktionskreise. Eben das eine ist halt, dass wir immer auf das Neue reagieren und dass wir immer am Neuen interessiert sind. Und das gilt insbesondere in der Sexualität. Und dass das, was wir gut kennen, eben, dass das halt dann einfach so vertraut wird, dass das auch ein bisschen langweilig wird. Aber ich glaube, man hat da Spielraum, ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten, das damit anfängt, dass man sich vielleicht einfach über seine sexuellen Fantasien gegenseitig aufklärt, ohne das auch umzusetzen, bis eben hin zu den offenen Beziehungen, wo eben auch Außenbeziehungen gelebt werden.
Oft entwickeln Frauen erst mit Mitte, Ende 30 ein selbstbewusstes Verhältnis zu ihrer Sexualität, das sie dann auch ausleben möchten. Das hat Michelle Binswanger im Zuge der Recherchen für ihr Fremdgehbuch herausgefunden. Und noch ein interessantes Forschungsergebnis präsentiert die Züricherin in diesem Band. Wenn Frauen fremdgehen, tun sie das in der Regel raffinierter als Männer.
Ja, ich habe ja viele Interviews geführt mit Sexologen und Paartherapeuten und die haben mir das eigentlich bestätigt. Die sagen, ja, Frauen sind einfach geschickter ein bisschen. Sie planen das auch öfters. Eben, das ist oft etwas, was sie lange so mit sich hertragen, was sie sich so hin und her überlegen, soll ich nicht? Und wenn sie dann zur Tat schreiten, dann haben sie sich das eben oft sehr gut schon im Voraus überlegt und planen das sehr umsichtig. Auch hier muss man wieder sagen, dass es natürlich auch bei ein Spektrum gibt, dass nicht alle Frauen so sind und nicht alle Männer da voll impulsiv sich zur Untreue hinreißen lassen. Aber ja, in den Praxen der Paartherapeuten kommt das schon oft ein bisschen so, dass die Frauen eben auch sehr sensibel reagieren. Wenn sie merken, dass ihre Männer, dass da irgendwas los ist, also sie sind auch sehr viel besser darin zu merken, wenn sie betrogen werden. Hingegen Männer eben gehen eigentlich meistens davon aus, also außer sie haben ein Eifersuchtsproblem, ja, dass die Beziehung, wenn das alles gut wirkt, dass das schon okay ist und schöpfen dann auch viel weniger schnell Verdacht. Also Frauen sind sehr gut darin, da sich ein Doppelleben zu organisieren. Das liegt, scheint es eben auch daran, dass eben das Risiko für die Frauen immer sehr viel höher war, also auch wenn sie erwischt werden und deshalb sind sie da eben auch sehr viel vorsichtiger.
Wenn Mann oder Frau sich entschließt, sich dann und wann eine kleine Affäre zu gönnen, ohne gleich die Hauptbeziehung aufs Spiel zu setzen, stellt sich unweigerlich die Frage, beichten oder nicht beichten. Soll man dem Partner, der Partnerin von den aushäusigen Abenteuern erzählen oder nicht? Paartherapeutinnen und Therapeuten sprechen sich da häufig für bedingungslose Offenheit aus.
Da sehe ich etwas anders. Wenn es funktioniert, ist es in Ordnung?
Franz Josef Wetz, Philosoph.
Natürlich, es gibt auch Partnerschaften, die können eine offene Beziehung führen. Man kann auch eine Beziehung diskret offen führen. Darunter verstehe ich, man weiß, dass der andere irgendwie noch nebenher irgendwas unternimmt, aber man thematisiert es nicht unbedingt, man lässt es auf sich beruhen und das ist auch gut so. Nämlich, wenn ein untreuer Partner die Wahrheit seiner Lebensgefährt oder Lebensgefährtin sagen möchte, dann, so meine ich, sollte er auf alle Fälle zuvor gut überlegen, ob seine Ehrlichkeit möglicherweise mehr Schaden anrichtet als Nutzen einbringt. Und umgekehrt kann es eben durchaus ratsam sein, nicht immer den Dingen auf den Grund zu gehen, nicht immer alles auskundschaften und aussprechen zu wollen. Wahrheitsliebe um jeden Preis ist genauso problematisch wie die sofortige Trennung nach Aufdeckung eines Seitensprungs oder einer Affäre. Ich finde, eine gediegene Ausrede, so merkwürdig auch diese Formulierung klingt, aber eine gediegene Ausrede ist zivilisierter als der selbstquälerische Redlichkeitskult unserer Zeit. Wir alle, wenn wir ehrlich wieder sind, haben doch irgendwie Freiräume nötig. Deshalb beweist man größere Achtung voreinander, wenn man sich von vornherein, finde ich, gegenseitig Geheimnisse zugesteht. Dinge, die die Privatsphäre auch des Partners betreffen, als wenn man auf unverbrüchliche Treue besteht.
Was die Lüge anbelangt, glaube ich, dass es da keine eindeutige Antwort gibt. Also man darf Dinge verschweigen. Ich glaube, man muss nicht alles zu Hause erzählen. Insofern, wenn man das als Lüge bezeichnen will, darf man ein bisschen lügen. Aber wenn einem die Beziehung etwas wert ist, dann sollte man, wenn es zur Sprache kommt, also wenn der Partner direkt fragt, direkt läuft da was, wenn der Verdacht schöpft, wenn das Thema auf den Tisch kommt, dann sollte man nicht mehr lügen, sondern dann sollte man wirklich Klartext sprechen. Wenn man da immer belogen wird und über lange Zeit belogen wird, da erodiert natürlich das Vertrauen beträchtlich und das macht es dann auch sehr schwierig, die Beziehung zu retten.
Im Laufe ihrer mehr als 30-jährigen Berufspraxis ist auch die Wiener Scheidungsanwältin Helene Klar oft und oft mit dem Thema Untreue konfrontiert worden. Sie bemüht sich um eine differenzierte Sicht der Dinge.
Mir erscheint der Begriff der sozialen Treue als der wesentlich relevantere. Oder wie ich gerne sage, ist mir ein Mann, der mit einer Bürokollegin ein Verhältnis hat, von dem die Frau nichts weiß, aber der sich Pflegefreistellung nimmt, wenn die Kinder krank sind, ist mir sympathischer als einer, der zwar keine andere Frau anschaut, aber mit dem Handköfferchen zu seiner Mutti zieht, wenn die Kinder krank sind, damit er sich nicht ansteckt. Also das würde ich für den schlechteren Ehemann halten. Aber da muss ich sagen, das ist meine persönliche Anschauung und deckt sich nicht mit dem gesetzlichen Rahmen. Dort ist natürlich der Ehebruch eine schwere Verfehlung. Und das zur Mutti ziehen im Krankheitsfall der Kinder, um in dem Begriff zu bleiben, eine lässliche Sünde.
Diskreten Seitensprüngen. Eine Zeit lang habe ich das so probiert.
Sabine Bösel, Paartherapeutin.
Vorbild war mein Vater. Mein Vater hat das praktiziert. Manches wird meine Mutter nicht gewusst haben, manches ist ihm dann draufgekommen, dann hat sie ihn gestellt und dann haben sie einen riesen Krach gehabt, bis eben dann es ihr dann zu viel wurde und sie haben sich dann getrennt. Und ich habe meinen Vater verstanden, dass er da ein bisschen ausbüchsen muss und war ihm irgendwie loyal und habe auch gefunden, ich lasse mir meine Freiheiten nicht beschneiden und ich mache das. Und bis ich dann einmal ein Gespräch hatte mit einer Kollegin, da war ich bei einem Seminar und da habe ich da so herumgetändelt und geflirtet und die Kollegin sagt dann zu mir, naja, solche Sachen habe ich früher schon auch gemacht, aber mittlerweile ist mir meine Beziehung zu meinem Mann und diese exklusive Intimität ist mir inzwischen so wertvoll geworden, dass ich das gar nicht mehr in Frage stelle und ich beschütze das. Das ist ein Schatz für mich. Und da hat es bei mir Klick gemacht, ja, in dem Moment. Und ich habe mir gedacht, ha, schau mal, die macht das freiwillig. Das ist nicht die Moral, dass irgendwer sagt, ja, du musst monogam sein. Auch nicht ihr Mann schafft ihr das an, sondern sie macht das freiwillig. Das hat mir unheimlich imponiert. Und es ist gelandet, die Botschaft bei mir. Und ich habe mir dann gedacht, stimmt, es ist was Besonderes und ich schätze das sehr und ich genieße das. Und habe damals wirklich einen Beschluss gefasst, dass ich dieses Commitment mache, nämlich mir selbst zuliebe, dass ich das so lebe und dass ich diese anderen, ich brauche keinen Mann, der mir so nahe kommt. Ich bin mit meinem Mann intim und genieße das und alles andere fände ich unpassend. Ich kann es auch total akzeptieren, wenn andere Leute sich das anders ausmachen. Also ich würde da nie den moralischen Zeigefinger deswegen erheben. Ich finde es, mich tönt es jetzt nicht an, mir taugt es jetzt nicht. Ja.
Roland Bösel, Sabines Mann, hört den Ausführungen seiner Frau zu und bekommt feuchte Augen dabei.
Wenn die Sabine das jetzt sagt, dann rührt mich das nach wie vor, weil ich aus einer Geschichte komme, wo dieses unmittelbare Gelübde, dieses aus tiefen Herzen zu einem Menschen stehen. Ich war als Kind viel einsam. Und wenn jetzt eine Frau, die so einen Freiheitsdrang hat, mir gegenüber sagt, das ist ein freiwilliges Commitment, dann spüre ich, wie sehr ich geliebt wäre.
An dieser Stelle des Interviews wird Roland Bösel, Paartherapeut wie seine Frau, von starken Emotionen überwältigt. Das sei nichts Besonderes, sagt er.
Ist das okay, wenn wir das
finden? Ja, ja. Okay. Meine Kinder sagen immer, hat der Papa schon gemeint?
War er schon gerührt? Bei bestimmten Stellen, wenn wir dann reden als Familie, dann schauen sie schon, alle so.
Roland und Sabine Bösel halten das monogame Ideal in ihrer Ehe hoch. Ob man ihrem Vorbild folgt oder die hedonistische Eleganz ansprechend findet, mit der Franz Josef Wetz für verantwortungsvolle Untreue plädiert. Das erotische Feuer in einer Beziehung und im Leben am Lodern zu halten, bleibt auch für erfahrene Liebende eine stete Herausforderung.